Die Wege zur Macht. Im Februar 1917 hat das russische Volk genug von Krieg, Armut und Chaos. Es kommt zu einem Aufstand. Die Armee eröffnet das Feuer, die Situation eskaliert, Zar Nikolaus II. Dankt ab und wird ein Jahr später ermordet. Er hinterlässt ein Machtvakuum, das dem russischen Volk erstmals in seiner Geschichte vermeintliche Freiheit bringt. Stalin kehrt aus Sibirien zurück. Mit zwei Genossen übernimmt er die redaktionelle Leitung der noch heute erscheinenden Zeitung Pravda, zu Deutsch Wahrheit, sichert sich einen Sitz im Arbeiter- und Soldatenrat und so das Vertrauen Lenins. Im August bringt Lenin den Bolschewisten Leo Trotzki dazu, in seine Partei einzutreten. Trotzki übernimmt sofort die Leitung des Militärkomitees, das die Revolutionsvorbereitungen organisieren soll. Stalin verkennt die Bedeutung dieses Komitees. Er fehlt sogar bei der wichtigen Sitzung Ende Oktober 1917, auf der das Startsignal für die Revolution gegeben wird. Diese sogenannte Oktoberrevolution dauert nur 48 Stunden und verläuft fast ohne Blutvergießen. Die Ereignisse dieses Jahres prägen Stalin sehr. Dass er in diesen Tagen nicht die Führungsrolle innehat, wird zu einem tiefen Trauma für ihn. Später unternimmt er große Anstrengungen, um dieses Trauma zu heilen. Akten und Aufzeichnungen verschwinden, die Memoiren alter Weggefährten werden zensiert. Der neben Lenin eigentliche Motor der Revolution, Leo Trotzki, wird aus den Geschichtsbüchern entfernt und durch die Figur Stalins ersetzt. Und das nur zu einem Zweck. Stalin will den Kult um seine Person fördern. Jeder, der es wagt, die Geschichtsversion Stalins auch nur anzuzweifeln, riskiert sein Leben. Mitten in den Wirren jener Tage heiratet er 1917 zum zweiten Mal. Er nimmt die 22 Jahre jüngere Tochter eines Parteifreundes, Nadeschda Aliluyeva, zur Frau. Doch von Familienleben kann auch in dieser Ehe keine Rede sein. Die junge Frau leidet unter ihrem selbstsüchtigen und brutalen Ehemann. Seine ganze Aufmerksamkeit gilt seinem politischen Vorankommen. Lenin und Stalin arbeiten nun eng zusammen. Der Parteichef verschafft seinem Zögling einen Sitz im Kabinett der neuen Regierung. Und dieser Rat beschließt bereits Anfang Dezember die Gründung der sogenannten Tscheka, einer Kommission, die gegen Konterrevolutionäre und Saboteure vorgehen soll. Bis zu Lenins Tod werden von der Tscheka mindestens 200.000 Menschen umgebracht. Doch die schlimmste Gefahr im Winter droht nicht von innen, sondern von außen, von der deutschen Armee. Nach zweimonatiger Belagerung von St. Petersburg rücken die Deutschen vor. Die russischen Truppen leisten keinen Widerstand und kapitulieren in Scharen. Der Friedensvertrag von Brest-Litowsk wird geschlossen und die russische Regierung zieht nach Moskau um, möglichst weit weg von den deutschen Invasoren. Zur selben Zeit brodelt es aber auch in Deutschland. Überall sprießen Arbeiter- und Soldatenräte aus dem Boden. Zwischen 1919 und 1920 kommt es in Berlin und anderen Ballungsräumen zu zahlreichen Streiks und Demonstrationen, die häufig in Straßenkämpfen enden. Doch die Kommunisten schaffen es nicht, an die Macht zu kommen. Die eigentliche Gefahr für Deutschland droht auch gar nicht von links, sondern von rechts. Der gemeinsame Nenner aller rechten Gruppierungen und Parteien sind der Nationalismus und der Wunsch, die Schmach der Niederlage von 1918 und des Versailler Vertrages zu tilgen. Besonders die verbitterten Frontkämpfer schenken jedem Gehör, der nur einen passenden Sündenbock für den verlorenen Krieg liefert und ihnen Rache verspricht. Der Mann, der diese Rolle übernehmen soll, wird 1918 aus dem Lazarett entlassen und kehrt nach München zurück. Adolf Hitler. Im September 1919 wird Hitler Mitglied der Deutschen Arbeiterpartei und übernimmt im Parteivorstand die Verantwortung für Mitgliederwerbung und Propaganda. Zunächst bleibt der Erfolg der Partei aus. Zu Kundgebungen und Veranstaltungen kommen nur wenige Zuhörer. Erst durch Handzettel, Plakate und Anzeigen in der Münchner Tagespresse gelingt es der Partei, die nötige Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Im Februar 1920 findet die erste Massenkundgebung statt. Im Festsaal des Hofbräuhauses stellt Hitler vor 2000 Menschen sein Parteiprogramm, die sogenannten 25 Punkte, vor. Darin heißt es:
Wir fordern den Zusammenschluss aller Deutscher zu einem Großdeutschland. Wir fordern die Aufhebung der Friedensdiktate. Wir fordern Kolonien zur Ernährung unseres Volkes. Staatsbürger kann nur sein, wer deutschen Blutes ist. Wir bekämpfen die verderbliche Parteienwirtschaft. Wir fordern ein Volksheer. Wir fordern eine deutsche Presse. Deutschland kann nur gesunden, wenn der Grundsatz gilt: Gemeinnutz geht vor Eigennutz.
Mit tosendem Applaus reagiert die Menge auf Hitlers Rede. Zum ersten Mal wird ihm bewusst, dass er über die Fähigkeit verfügt, durch flammende Vorträge Menschen zu begeistern. Von nun an feilt er an seinem Talent und macht diese Gabe zur Grundlage seiner Karriere. Wie Stalin 20 Jahre vor ihm wird er hauptberuflicher Agitator, kann dies aber im Gegensatz zu Stalin völlig legal und sogar mit Billigung der Obrigkeit tun. Seine oft über 2 Stunden dauernden Reden bestehen nicht nur aus Spott und Polemik. Hitler versteht es auch, seine Zuhörer zum Lachen zu bringen. Stunden verbringt er damit, vor dem Spiegel seine Gestik und Mimik zu üben und die Schnappschüsse seines Fotografen auszuwerten. Die Auftritte Hitlers werden zu Massenkundgebungen, die durch riesige Plakate und Parteifahnen, Hakenkreuzembleme und Massenparaden beeindrucken. Um die Linke zu provozieren, wählt er bewusst die Farbe Rot. Vor den Ansprachen heizen Marschmusik und Vaterlandsgesänge die Stimmung auf. Störenfriede werden von Schlägertrupps verprügelt und entfernt. Immer wichtiger für Hitlers Karriere werden zu dieser Zeit die Frauen in Deutschland. Der charismatische Redner zieht viele von ihnen in seinen Bann. Ergriffen lauschen sie seinen Reden und sind bereit, Hitler und die nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei finanziell zu unterstützen. 1923 kommt es zu mehreren Putschversuchen mit Hilfe der SA und des Kampfbundes, einem Zusammenschluss rechter Organisationen. Am 8. November will Hitler endgültig die Macht ergreifen. Er stürmt die politische Versammlung des bayerischen Generalstaatskommissar Gustav von K. im Münchner Bürgerbräu mit dem Ausruf:
Die nationale Revolution ist ausgebrochen. Die Regierung ist gestürzt.
Was zunächst nach einem Erfolg aussieht, endet vor Gericht. Im sogenannten Hitler-Prozess wird ihm und seinen Anhängern Hochverrat vorgeworfen. Doch Hitler ist von der Rechtmäßigkeit seines Tuns völlig überzeugt und nutzt seine Verteidigung, um sich in ganz Deutschland als Führer der rechten Szene ins Licht zu setzen. Seine lautstarke Rede endet mit den Worten:
Mögen uns die Richter dieses Staates 1000-mal schuldig sprechen. Die Göttin des ewigen Gerichtes der Geschichte wird lächelnd den Antrag des Staatsanwaltes und das Urteil des Gerichtes zerreißen, denn sie spricht uns frei.
Die Richter lassen sich von Hitlers Rede nicht beeinflussen. Er und rund 40 weitere Nationalsozialisten werden zu 5 Jahren Haft in Landsberg am Lech verurteilt, die aber bereits nach einem Jahr zur Bewährung ausgesetzt wird. Hitler nutzt die Monate im Gefängnis, um seinen Sekretären, darunter Rudolf Hess, den ersten Teil von »Mein Kampf« zu diktieren. Stalin ist zur selben Zeit bereits Generalsekretär der KPDSU. Sein Förderer Lenin ist schwerkrank ans Bett gefesselt. Unfähig zu sprechen, muss der Parteichef mit ansehen, wie Stalin den Charakter seiner Partei verändert. Anfang 1924 findet ein wichtiger Parteitag statt. Bisher konnten auch oppositionelle Meinungen geäußert und diskutiert werden. Der Parteitag von 1924 ist nun aber der erste, bei dem der gesamte Ablauf vorausgeplant ist und die Beschlüsse von vornherein feststehen. Ein Beispiel, das Schule machen wird. Stalin hofft, den innerparteilichen Widerstand endgültig ausgeschaltet zu haben, als sich die Lage abrupt ändert. Lenin stirbt am 21. Januar an einem Schlaganfall. Es beginnen Machtkämpfe um die Führungsrolle, die bis zur Spaltung des Politbüros führen. Doch Stalin schreckt das nicht. Im Gegenteil. Sein damaliger Sekretär schreibt:
»Ich habe ihn nie glücklicher gesehen als in den Tagen nach Lenins Tod. Er lief mit einem Gesicht, das Genugtuung ausstrahlte, im Büro auf und ab.«
Nun geht es für Stalin in den kommenden Jahren darum, seine Macht zu sichern. Während Hitlers Stellung als einziger Führer von allen Mitgliedern der NSDAP anerkannt wird, darf Stalin seine Ziele nicht offenlegen und muss noch seine Gegner ausschalten. Dieser Kampf wird bis zu seinem 50. Geburtstag 1929 dauern. Er scheut auch nicht die Konfrontation mit seinem Erzrivalen Trotzki, der Stalin Grobheit und Illoyalität vorwirft. Stalin kontert trickreich und schließt ihn wenige Wochen später aus der Partei aus. Dasselbe Schicksal trifft weitere 1500 Parteigenossen. 1930 ist das Ringen um die Nachfolge Lenins vorbei. Die Opposition endgültig besiegt. Stalins Macht ist unanfechtbar. Schon 1925 aus der Haft entlassen, macht sich Hitler daran, die NSDAP neu aufzubauen, da die Hochkonjunktur des Rechtsextremismus sich mittlerweile totgelaufen hat. Das einzige Mal in seiner politischen Karriere stehen die Sterne für Hitler nicht besonders gut. Auf dem Parteitag von Weimar 1926 erobert Hitler seine Führungsposition zurück. Die Partei selbst ist aber nach wie vor nur eine Splittergruppe. Das ändert sich jedoch schnell. Die bürgerlichen Parteien der Weimarer Republik geraten immer mehr unter Druck. Hinzu kommt 1929 eine Weltwirtschaftskrise. Die Arbeitslosenzahl in Deutschland schnellt auf über 3 Millionen. Hitler ist euphorisch. Nichts könnte seinem politischen Endzeitstil mehr entgegenkommen als eine allgemeine Katastrophenstimmung. So bringen die Wahlen auf Landes- und Gemeindeebene einen spürbaren Aufwärtstrend für die Nationalsozialisten. Die Entscheidung der Regierung Brüning, für den 14. September 1930 Neuwahlen anzusetzen, bringt Hitler endgültig ins politische Spiel. Das Wahlergebnis ist fatal für die bürgerlichen Parteien. Die Kommunisten erhalten 4,5 Millionen Stimmen, die NSDAP fast 6,5 Millionen, was einem Anteil von fast 19% entspricht. Nach dem Wahlerfolg strömen der Partei tausende neuer Mitglieder zu. Im April 1932 werden erstmals über 1 Million Mitglieder gezählt. Hitlers Propagandachef Goebbels drängt ihn 1932 zur Kandidatur gegen Reichspräsident Hindenburg. Hitler verliert in beiden Wahlgängen. Der Sturz der Regierung Brüning am 30. Mai 1932 ist ein weiterer Schritt im Untergang der Weimarer Republik. Als der Reichstag aufgelöst wird, wird auch das vorübergehende Verbot der SA aufgehoben, weil Hitler verspricht, die kommende Regierung zu tolerieren. Es folgen Wochen voller Straßenschlachten. Nach mehreren Reichstagswahlen innerhalb eines Jahres ernennt am 30. Januar 1933 Reichspräsident von Hindenburg den Führer der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei Adolf Hitler zum Reichskanzler. Bereits in seiner Regierungserklärung lässt dieser keinen Zweifel an seinen fanatischen Ideen.
Die Regierung der Nationalen Revolution sieht es hierbei grundsätzlich als ihre Pflicht an, entsprechend dem Sinn des ihr gegebenen Vertrauensvotums des Volkes, diejenigen Elemente von der Einflussnahme auf die Gestaltung des Lebens der Nation fernzuhalten, die bewusst und mit Absicht dieses Leben negieren. Die theoretische Gleichheit vor dem Gesetz kann nicht dazu führen, grundsätzliche Verächter der Gesetze unter Gleichheit zu tolerieren, der Ihnen am Ende aus irgendeiner demokratischen Doktrin die Freiheit der Nation auszuliefern.